Und dass es eben für mich keine so, ich sag mal, Religion oder so Regeln, Gesetze sind, sondern eher wirklich eine Beziehung und eine Freiheit, die man hat. Ich würde sagen, es gibt mir unfassbar viel Standhaftigkeit, unfassbar viel Stärke, Hoffnung, Liebe und auch tatsächlich in gewissen Weisen viel Werte. Also das ist auch eigentlich das, was ich so schön am Glaube finde, dass ich seit meiner Kindheit so viele Werte in mich hineingelegt bekomme, wo heute Menschen mich manchmal anschauen und sagen, wie kannst du so ein Mensch sein? Aber ich glaube, das sind einfach die Werte, die der Glaube in mich hineingelegt hat sozusagen.
Baby Gut Business. Dein Kompass im Social-Media-Kosmos und der Creator-Economy. Wer prägt die Branche heute? Wer baut die Geschäftsmodelle von morgen? Karrieregeschichten, konkrete Learnings und echte Insider-Tipps. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
Ich muss zugeben, manchmal ist es schon fast frech, was für Werbung ich für euch machen darf. Deswegen, weil ich heute einen Werbekunden habe, den ich euch schon ganz unabhängig von dieser Podcast-Einbindung bei Instagram vorgestellt habe. Und zwar ist das der Versicherer Hiscox. Ich bin nämlich selber bei der Hiscox versichert und das in vielerlei Hinsicht. Heute soll es hier vordergründig aber um die Business-Haftpflichtversicherung für FreelancerInnen und Unternehmerinnen gehen. Das ist einfach super, super wichtig, denn Fehler können jedem passieren. Blödes Beispiel, ihr habt eine Deadline verpasst und euer Auftraggeber verlangt jetzt Schadensersatz. Ist die Forderung von diesem Auftraggeber berechtigt, würde die Businesshaftpflichtversicherung der Hiscox greifen und euch den Schaden erstatten. Das Highlight, ein extra Rechtsschutz, ist oft gar nicht nötig, denn der sogenannte passive Rechtsschutz ist inklusive. Das bedeutet, stellt sich raus, dass die Forderung unberechtigt ist, wären die Hiscox-Juristen die Ansprüche ab und die Versicherung übernimmt die Kosten vor Gericht. Wenn euch das jetzt alles zu schnell und zu kompliziert war, schaut doch bitte mal auf Hiscox, schreibt sich hiscox.de/gutbusiness oder direkt zum Anklicken als Link in den Shownotes. Milane, herzlich willkommen bei Baby Gut Business.
Hello.
Das Witzige ist, ich habe die letzten paar Tage die neue Staffel von Call Her Daddy angefangen.
Ah.
Und da sagt sie immer am Anfang XY, welcome to Call Her Daddy. Und da dachte ich,
ja, das ist gut. Bisschen Inspo sich holen.
Die ist ja schon heimlich so ein bisschen mein Vorbild, muss ich sagen. Kennst du den Podcast?
Ja, natürlich.
Hörst du viele Podcasts?
Ja, schon richtig gerne.
Was sind so Go-To-Podcasts, die du immer hörst oder an die du dich erinnerst?
Also ich liebe den Podcast von Anna und Luca, das sind Freunde von mir, Dear Diary heißt der. Das ist so ein richtiger Comfort-Podcast. Und tatsächlich sonst auch liebe ich richtig Call Her Daddy. Das ist auch so ein Go-To-Podcast von mir.
Dann habe ich dich ja schon mal richtig abgeholt heute. ich finde es so cool. Ja, also um ehrlich zu sein, manchmal bin ich so ein bisschen gelangweilt von meinem Social-Media-Marketing-Thema und dann denke ich so, wir haben ja gerade schon im Off gesagt, ich bin 10 Jahre älter als du und wir machen trotzdem irgendwie ähnliche Sachen beruflich. Dementsprechend, vielleicht mache ich einfach Platz für die nächste Generation, die jetzt Internet-Marketing erklären kann und dann mache ich nur noch Gossip.
Das ist auch Gossip.
Eine coole Sache.
Da sehe ich mich.
Das ist ja wirklich cool. Ja, ich sehe mich da auch ein bisschen in Zukunft. So, darum soll es aber heute gar nicht gehen, sondern um dich und um, ja, sozusagen für alle, die dich vielleicht auch noch nicht kennen, mal ein bisschen abzuholen, wer du bist. Beschreib doch mal, ich sage es mir vielleicht deinen Großeltern, wenn die auch noch nicht wüssten, was du machen würdest, oder meinen Großeltern, die dich wahrscheinlich nicht kennen. Wie würdest du denn deinen eigenen Content, deine Social-Media-Präsenz, die Arbeit, die du da machst, beschreiben?
Also ich würde es beschreiben, dass ich auf jeden Fall hauptsächlich Fashion-Content produziere. Das heißt, ich stelle mich vor die Kamera, ich mache verschiedene Videos, meistens mit Fokus auf meinem Outfit oder wie ich gestylt bin. Und dadurch generiere ich quasi Follower, die mir folgen, die mich als Inspiration suchen, eben für ihre Outfits, für Beauty, was auch immer. Und dadurch werden natürlich auch Brands auf mich aufmerksam. Und dadurch vertreibe ich auch quasi Marketing auf meinem Account. Das heißt, Brands kommen auf mich zu, wollen mit mir arbeiten, wollen ihr Produkt vermarkten. Und wenn ich die Brand cool finde oder das Produkt cool finde, dann sage ich dazu. Und so verdiene ich dann auch quasi das meiste von meinem Income. Ja.
Wir haben ja schon anfangs gesagt, du bist 21. Und das kannst du ja tatsächlich vielleicht noch gar nicht so lange machen. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit auf die Reise. Wie hat das denn alles angefangen? Was war so vielleicht dein erstes Video? Foto?
Also bei mir hat das tatsächlich schon ganz früh angefangen. Ich glaube eigentlich ab dem Moment, wo ich ein Smartphone hatte und Instagram und Musical.ly rausgekommen ist, habe ich eigentlich schon direkt angefangen zu posten. Aber halt immer nur so just for fun. Also ich habe immer meine süßen kleinen Videos gedreht, wurde meine Fotos gepostet. Und auch in meiner Kleinstadt war das immer so ein Ding, so ja, Melaine, die macht ja so Social Media. Aber damals wusste man ja gar nicht, dass man damit irgendwie so erfolgreich werden kann oder irgendwie überhaupt nicht Geld damit verdienen kann oder so, sondern ich habe das immer so voll aus Spaß gemacht. Und dann, ich glaube mit 16 irgendwann, habe ich dann so meine ersten Follower bekommen. Ich glaube so 10.000 auf Instagram oder so. Und dann aber erst tatsächlich seit 2 Jahren läuft das so richtig, richtig gut. Also ich glaube, vor 2,5 Jahren circa hatte ich so ein bisschen meinen Durchbruch. Und dann ging das auch ganz, ganz schnell mit den Abonnenten und mit allem anderen. Ja, genau.
Interessant. Mit wie vielen Jahren hattest du denn das erste Mal ein Smartphone in der Hand? Hintergrund ist, dass in meiner Generation gerade super viele schwanger werden. Und ich glaube, vor der Frage stehen, ab wann gebe ich denn meinem Sohn, meiner Tochter das erste Mal so ein Handy in die Hand?
Also ich bin mit
sicher. Und ups, sie starten eine Karriere direkt.
Wirklich. Also ich glaube, ich war 12, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also auch noch relativ jung.
Ja. Und du bist ja wahrscheinlich damals noch zur Schule gegangen, richtig? Mhm. Fanden das deine Klassenkameraden irgendwie cringe, dass du dann da so Internet-Content gemacht hast und so selbst gefilmt hast?
Ja, safe. Vor allem, weil ich glaube, dass auch damals war das halt, ich glaube, heutzutage ist doch auch was ganz anderes, wenn man das mit 12 machen würde. Aber damals war das halt was ganz Neues. So, keiner erkannte das so wirklich, was es ist. Und es war halt immer so ein bisschen, es war eher cringe, wenn man sowas postet. Aber mir war das eigentlich immer relativ egal. Also ich habe eigentlich immer einfach weitergemacht.
Es ist so witzig, weil ich habe ja mit, also wo wir vor 10 Jahren mit Instagram angefangen haben, also meine Kommilitonin Farina Opoku damals, mit deren Management ich bis heute mache, die hat eben auch immer in der Uni auf dem Klo Fotos von sich gemacht. Also so klassische Spiegel-Selfies, aber eben auf der Uni-Toilette. Und da gab es schon die einen oder anderen, die sich da in Anführungszeichen ein bisschen das Maul drüber zerrissen haben. Das weiß ich noch ganz genau. Ne? Häufig sind ja auch gerne Frauen untereinander nicht so nett zueinander. Was ein Problem ist, finde ich.
Yeah.
Und vielleicht nicht so supportive, was das angeht. Und das war schon was Besonderes zu der Zeit. Also noch sehr Instagram-lastig. Und da gab es noch nicht mal die Videofunktion irgendwie bei Insta und Co. Yeah. Und TikTok waren weiter ferne. Aber da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass die Leute gesagt haben, oh, da jetzt, das hat die doch jetzt hier gerade auf Klugen und wir sitzen doch hier in der Uni und so. Ja. Das war richtig witzig, aber vielleicht ist auch an der Stelle schon ein erster Aspekt, den man mitnehmen kann, sich trotzdem trauen, egal was andere sagen. Würdest du das unterschreiben?
Absolut, absolut. Sonst wäre ich, glaube ich, auch heute nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich damals aufgehört hätte.
Ja. Richtig krass. Wie hast du denn deine Schulzeit grundsätzlich empfunden? Haben die Leute um dich herum das dann irgendwann unterstützt oder haben die es überhaupt verstanden?
Also ich glaube, ab dem Moment, wo ich so meine ersten 10.000 Follower auf Instagram hatte, da wurden es glaube ich irgendwann so 20, 30. Ich glaube, da war es dann für die Leute ein bisschen so ein Umschwung, wo sie gemerkt haben, oh okay, irgendwie hat Melaine doch damit so ein bisschen Erfolg bekommen. Und ich glaube, dann war das eher so den Mitschülern irgendwann ein bisschen egal, weil die haben sich halt so dran gewöhnt. Also es war halt dann irgendwann schon so normal, dass ich sowas halt mache. Ich glaube, die einzigen Kommentare, die ich dann auch bekommen habe, waren dann eher so von Lehrern, weil sie halt so dachten, dass man damit so nichts erreichen kann wirklich. Und dann haben die halt irgendwie so vor der Klasse gesagt so, ja, Melaine, nur Bilder auf Instagram posten wird dich nicht weiterbringen oder irgendwie so. Also die haben dann
Little
schon...
Little did they know!
Ja, wirklich. Die haben dann da schon immer eher Kommentare gebracht, aber für meine Mitschüler war das dann irgendwann eigentlich relativ cool und die haben das dann voll... Es war halt dann so normal eigentlich irgendwann, ja.
Wenn du sagst, du hattest schon mit 12 dein erstes Smartphone und warst dann schon sehr, sehr jung, irgendwie auch auf Social Media unterwegs, bist damit groß geworden... Würdest du aus deiner Perspektive sagen, oder hast du das Gefühl, dass sich das in diesen sehr jungen Jahren irgendwie schon beeinflusst hat in Sachen Themen, die dich beschäftigen, Hobbys, Gedanken, vielleicht auch Schönheitsideal?
Ich glaube, dass es damals tatsächlich nicht ganz so krass war. Also ich weiß nicht, alle, glaube ich, in meinem Alter kennen noch so die Snapchat-Zeit, wo man so irgendwie so Hundefilter oder sowas benutzt hat. Deswegen glaube ich, dass sowas wie Schönheitsideal mich nicht ganz so krass beeinflusst hat, weil es damals einfach Social Media noch nicht so ganz, ich sag mal, fake war wie heute und man gar nicht die Möglichkeit hatte, irgendwie sich so krass anders darzustellen, als man irgendwie aussieht. Ich glaube, es hat mich schon in gewisser Weise beeinflusst, was so irgendwie Leidenschaften oder so angeht. Aber ich glaube auch nur nicht beeinflusst, sondern eher noch mehr gepusht. Also ich hatte noch mehr Möglichkeiten, mich da quasi auszuleben durch Social Media. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das negativ beeinflusst hat damals. Aber ich glaube, heute ist einfach Social Media in einem ganz anderen Punkt. Also ich glaube, wenn man heute mit 12 Jahren ein Smartphone hat und auf Social Media ist, beeinflusst sich das ganz anders, als es mich eben damals beeinflussen hätte können.
Und wie beurteilst du das? Also ich sag mal, du hast ja selber eine große Reichweite und zeigst dich ja auch eigentlich immer von deiner besten Seite. Ich folge dir auch schon eine Zeit lang. Findest du das schwierig? Was würdest du jungen Leuten heute raten, die damit nicht so gut zurechtkommen? Übrigens, das ist kein Problem, was nur junge Leute haben im Übrigen. Bei sich zu bleiben, während man den ganzen Tag das Leben anderer Leute beobachten kann, das überwiegend perfekt wirkt. Ja, gerade in meinem Alter ist natürlich jetzt irgendwie auch heiraten und Kinder kriegen ein Riesenthema. Und dabei kann man nicht nur Influencern, sondern auch seinen Freunden irgendwie so ein bisschen fast schon Realtime zugucken, wie die das so machen. Und ich finde das schon, ne, es ist durchaus schwierig.
Absolut, ja. Also ich würde sagen, bei mir ist es ein bisschen was anderes, weil ich sage auch immer bewusst, dass ich eine Content-Creatorin bin. Also ich zeige ja jetzt nicht allgemein viel von meinem Privatleben oder versuche irgendwie mein Leben perfekt darzustellen oder so. Es gab auch schon Momente, wo ich, wenn ich Downphasen hatte, habe ich das auch mit den Leuten geteilt, vor allem auf TikTok. Und auf Instagram poste ich auch immer wieder in die Story, dass die Leute einfach das Bewusstsein haben sollen, dass wenn sie durch meinen Account scrollen, sie einfach wissen, dass das Content Creation ist und dass alles, was ich poste, soll sie im besten Fall inspirieren und motivieren und alles, was sie nicht inspiriert, sollen sie einfach wegschmeißen, so gut wie es geht. Weil ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen oder den Unterschied zu verstehen zwischen einer Influencerin und einer Content Creatorin, weil ich kreiere ja bewusst Content, um Leute zu inspirieren, vor allem im Bereich Fashion und Beauty. Und aber halt die Leute immer daran zu erinnern, dass es nicht mein Leben ist, sondern dass es bewusste Content Creation ist, ist, glaube ich, einfach wichtig, immer wieder hervorzuheben. Genau, aber ich glaube natürlich trotzdem, dass einfach allgemein Content Creation und Social Media natürlich eine Gefahr mit sich bringt. Aber es kommt immer voll darauf an, wie die Leute das eben auffassen und aufnehmen. Ja.
Total. Und das ist tatsächlich ein großer Generationenunterschied, denn zu der Zeit, wo ich mit Influencer Marketing angefangen habe, und zwar nicht als Creatorin, sondern als Management und derjenige, der vielen Marken auch erstmal erklären musste, wie das ganze Business dahinter funktioniert, was das kosten muss und so weiter und was das für strategische Vorteile aber auch für eine Marke haben kann. Zu der Zeit war das eigentlich überhaupt, war das nahezu verpönt, darüber öffentlich zu sprechen, dass damit Geld verdient wird und dass gerade nicht alles, was man sieht, dem wahren Leben entspricht. Also da war noch viel mehr Verschleierung um diese ganze Sache, würde ich sagen. Und ich finde das eine sehr gute Entwicklung, ja, dass das als sowohl als ernstzunehmendes Business für Marken und Creator verstanden wird, aber eben auch ja seitens der Rezipienten, bei denen das ankommt, eben nicht als ja als etwas verkauft wird, was gar nicht das echte Leben widerspiegeln kann. Ich war letztens auf dem Panel und sollte irgendwie sagen, was Authentizität bedeutet und habe jemanden aus meinem Podcast zitiert, der gesagt hat, ja, Authentizität gab es nie im Social Web, ja. Das sind immer nur diese 2-1% des Lebens des anderen, die man sieht, die eigentlich, da kann nichts im Internet authentisch sein, weil du nie das ganze Ding abbilden kannst und das würde ich genauso unterschreiben. Was ist denn deine persönliche aktuelle Hero-Plattform auf Social Media?
Ich würde sagen, also bei mir war es immer ganz, ganz schwierig, zwischen Instagram und TikTok zu entscheiden. Ich liebe TikTok, liebe auch Instagram. Auf TikTok ist man halt ein bisschen realer, man ist irgendwie ein bisschen witziger, man ist ein bisschen mehr Personality. Und auf Instagram ist halt alles sehr ästhetisch, also eben auf meinem Account zumindest sehr ästhetisch, sehr minimalistisch. Und ich feiere beides. Und ich mag es quasi beide Versionen auf beiden Plattformen zu sein. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich ein bisschen mehr zu TikTok tendiere, weil mir den Content auf TikTok zu produzieren einfach mehr Spaß macht. Ein bisschen mehr als auf Instagram.
So, und jetzt will ich von dir einen Trick oder einen Hack für TikTok als deine Hero-Plattform, den nur du kennst.
Oh. Also, ich finde das ganz, ganz schwer zu sagen, weil ich bin ehrlich, was, wenn es um mein Content geht, dann bin ich gar nicht so wirklich strategisch, sondern ich denke eher aus dem Gefühl heraus. Also bei mir ist es so, ich würde sagen, poste nur das, was dir wirklich Spaß gemacht hat, auch zu drehen, weil sonst kommt es nicht gut an. Das ist bei mir zumindest so. Also ich merke, wenn mir ein Video, wenn ich Hauptsache Content produziere, dann kommt das nicht gut an. Aber wenn ich Videos mache, die mir wirklich Spaß gemacht haben und bei denen ich mir wirklich was gedacht habe, dann kommen die auch immer gut an. Also ich glaube, das ist immer so ein Gefühlsding irgendwie. Vor allem TikTok als Plattform ist ein krasses Gefühlsding und weniger so Strategie, würde ich sagen.
Ich habe irgendwie überlegt, was ich dazu Schlaues beitragen kann, wenn ich selber die Frage stelle. Und ich habe zuletzt einen Gedanken gehabt, den ich jetzt einfach mal an der Stelle teile mit allen alten Millennial-Schachteln dort draußen, die sich auf TikTok und mit Reels schwer tun. Und zwar ist, glaube ich, der Hack, dass du, wir haben halt ganz, ganz lange in Stories gedacht. Ja, in Instagram-Stories, in Snap-Stories, in diesen gestückelten Videogeschichten. Mhm. Ja, und wenn man einfach keine Idee hat oder wenn man nicht weiß, wie man ein cooles TikTok machen soll, dann glaube ich, lohnt es sich, einfach zu überlegen, wie hätte ich das Thema denn jetzt als Story verpackt? Und genauso machst du einfach mal ein Long-Video-Format da draus. Und so gehe ich da mittlerweile ran und denke mir so, hey, wenn ich jetzt, witzigerweise treffe ich jetzt nach unserer Aufnahme Michelle Obama. Mhm. Und
voll krass.
Wow, ist echt crazy. Und ich war voll aufgeregt und dachte heute Morgen so, oh mein Gott, und eigentlich ist das super cooler Content, so den möchte ich eigentlich irgendwie nutzen. Was mache ich jetzt da draus? Wenn ich das jetzt nur in einer Story sage, ist es eigentlich zu schade. Was habe ich gemacht? Ich habe mein allererstes Get Ready With Me gedreht.
Ja. Cool.
Ich weiß nicht, ob es jemals das Licht der Welt erblickt. Ich kam mir irgendwie ein bisschen blöd dabei vor. Aber ich dachte so, hey, in Kombination mit dieser klugen Michelle Obama-Geschichte traue ich mir das jetzt mal. Das Ergebnis könnte auch mal auf Flip Instagram kann.
Ich will es dir auf
Genau, und so habe ich mir gedacht, hey, okay, wie kriege ich dieses Thema oder dieses Stück Content jetzt aufgebaut oder diese Geschichte, die gerade in meinem Leben passiert?
Cool.
Ich nehme einen aktuellen Trend, mach mal keine Story-Slides dazu, die einzelnen, sondern nehme die Story-Slides auf und schneide sie einfach als TikTok und Reel zusammen. So, und jetzt mal gucken, wie das ankommt. I don't know. Ja. War auch raus aus meiner Komfortzone. Aber als Social-Media-Expertin muss ich auch selber was ausprobieren. Deswegen fand ich das vielleicht eine ganz witzige Idee oder vielleicht etwa ein Einstieg für jemanden, der sich eben mit TikTok und diesem ganzen schnelllebigen Videoformaten schwer tut. Jetzt kommst du ja aus einer Generation, die sehr Hype-getrieben ist, sag ich mal, oder sehr Trend-getrieben. Überall sehen wir in deinem Fall Sleek-Looks, Baggy-Pants und so eine Art Candid-Content. Man weiß also genau, was cool ist und was nicht. Wie sticht man denn jetzt da hervor als Creatorin? Was braucht man deiner Meinung nach, um wirklich erfolgreich zu werden?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man immer einen Schritt voraus sein muss, den Trends. Und du musst quasi, anstatt Trendfolger zu sein, musst du Trendsetter werden. Das heißt, du musst auch mal ein bisschen crazy Sachen ausprobieren. Und zwar witzig, ich hatte vor kurzem mit meiner Managerin sogar einen Talk darüber, weil ich habe eine Brille gefunden und ich fand die Brille richtig cool. Und sie war so, okay, aber das ist ja jetzt nicht wirklich gerade trendy gerade, oder? Und dann war ich so, ja, aber man muss ja neue Sachen ausprobieren, man muss ja die Trends setten. Und das ist halt die Sache. Also du musst halt quasi immer die Erste sein oder der Erste sein, der Dinge macht und die anderen folgen dir. Weil ich glaube, wenn die Leute schon so viel gesehen haben und das ist schon quasi, jeder weiß schon, dass es dieser Trend gerade gibt, dann folgt jeder nur. Aber wenn du wirklich herausstechen willst, dann musst du der sein, der den Trend quasi hervorgehoben hat, falls es Sinn macht.
Kann man denn jetzt überhaupt noch so eine krasse Reichweite aufbauen wie du?
Ich finde die Frage auch sehr, sehr interessant, weil ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil ich glaube, es gibt einfach schon so viele Creatorinnen und Creator und so viel, was schon gepostet wird. Ich glaube, man kann es auf jeden Fall schaffen, aber man muss schon sehr viel Glück haben und was Neues in den Markt nochmal bringen. Also ich glaube, heutzutage ist es auf jeden Fall schwerer als vor 3-4 Jahren oder so.
Ja. Ist ganz witzig, weil ich habe vor ein paar Tagen auf einer großen Online-Marketing-Konferenz skurrile Trends vorgestellt. Ja, und das sollte so ein bisschen unterhaltend sein. Was ist denn dein liebster TikTok-Account aktuell? Wem müssen wir unbedingt folgen? Das kann auch was total Verrücktes sein.
Also ich liebe gerade Tube Girl. Das ist, die ist gerade so am Trenden. Ich finde ihre Videos einfach unfassbar cool. Sie macht so Videos in der Bahn und tanzt da und alleine und alle Menschen gucken sie dabei an und sie hat einfach komplett die Confidence so. Also sie finde ich gerade sehr, sehr cool. Aber an sich mag ich auch Brooke Monk. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Sie macht so witzige, relatable Comedy-Videos. Finde ich auch sehr cool. Genau, also ich folge halt gerne so Creator, die so viel Personality zeigen, aber auch so, die mich halt auch inspirieren in gewisser Weise. Ja.
Und du als eine der größten TikTokerinnen Deutschlands, stehst du direkt mit der Plattform in Kontakt? Also unterstützt dich TikTok als Creatorin und wie?
Ja, also ich stehe im Kontakt mit TikTok und sie laden auch öfter zu Events ein oder sie planen auch immer sehr, sehr, sehr coole Events. Genau, also da ist auf jeden Fall die Beziehung zu TikTok da.
Interessant, weil zum Beispiel Snapchat, also sowohl Snapchat als auch TikTok haben ja für dieses Jahr und auch schon im letzten Jahr ihre Creator Funds verändert. Ja, das sind ja die, für alle, die jetzt nicht so im Social Media Game sind, das sind Funds, das ist Geld, was TikTok oder Plattformen zur Verfügung stellen für besonders guten Content, den ihre Creator machen. Das soll natürlich dazu animieren, auf der Plattform zu bleiben und dort mehr Videos zu publizieren. Auf der anderen Seite macht dich das natürlich als Creator auch unabhängiger vom Werbekunden. Das heißt, du wirst von der Plattform einfach für coole, lustige, inspirierende, schlaue Inhalte bezahlt und musst dir dafür nicht irgendwie Werbepartner suchen, um das sozusagen zu deinem Beruf zu machen. Übertrieben cool eigentlich, denn das hat es früher nicht gegeben. Und Instagram ist da übrigens auch eine Plattform, die sehr, sehr geizig ist mit solchen Funds, ja. Also wenn sie überhaupt vorhanden sind. Instagram probiert das über Taktiken wie, ja, man kann dann live für den Creator spenden, so ein bisschen was Richtung Twitch geht. Funktioniert übrigens überhaupt nicht. Mhm. Anyways, in dieser Creator Fund oder an diesen Creator Funds lohnt es sich auch immer, einen kleinen Blick reinzuwerfen. Denn was da an Requirements drin steht für Creator, das kann auch für Marken spannend sein, denn daran kann man den nächsten Trend ablesen. Kleiner Lifehack. In diesem Fall oder dieses Jahr war das ganz konkret längere Videos. Wirst du denn zum Beispiel schon für deine Präsenz in der App von TikTok bezahlt? Bist du in so einem Creator Fund?
Also ich habe natürlich von dem Creator Fund mitbekommen und ich weiß natürlich auch, was es ist und was man daran verdienen kann. Aber ganz offen gesagt habe ich das nicht aktiviert, weil ich Content posten will, nicht für Geld. Und ich weiß, dass es vielleicht für manche ein bisschen, soll ich sagen, naiv oder so vielleicht rüberkommen könnte. Aber ich habe mich einfach bewusst dazu entschieden, weil ich nicht will, dass irgendwann mal meine TikTok-Präsenz. Also ich will einfach TikTok-Videos posten, weil es mir Spaß macht, immer noch genauso wie damals und nicht, weil ich es aus anderen Gründen mache. Genau, so habe ich das für mich entschieden.
Das ehrt dich sehr, Milay. Kennst du denn, sag ich mal, andere Creator, die damit Geld verdienen oder die in diesem Fund irgendwie drin sind und den nutzen?
Ja, also ich kenne Creator, die den Fund auf jeden Fall aktiv benutzen. Ja.
Und weißt du, wie man da reinkommt?
Man muss es einfach nur aktivieren. Also man muss einfach nur sich da anmelden. Weil den Creator Fund gibt's ja eigentlich für jeden Creator, glaube ich, oder eine bestimmte Abonnentenanzahl. Und man muss ihn einfach nur aktivieren. Aber ich weiß nicht genau, was man da verdient. Habe ich nicht nachgefragt.
Interessant, werden wir nochmal nachrecherchieren. Wie viel Zeit verbringst du denn so täglich auf Social Media? Wie hoch ist so deine Bildschirmzeit?
Ich finde das sehr interessant, weil ich glaube, dass viele Leute denken, dass wenn man Social Media aktiv ist oder wenn man eine Creatorin ist, dass man sehr, sehr viel Zeit auf Social Media verbringt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich nur oder fast nur bewusst Zeit auf Social Media verbringe, wenn ich Content mache oder Content suche, also nach Inspiration suche. Aber sonst setze ich mir eigentlich wirklich gezielt Zeit, wo ich sage, okay, ich will nicht meine Zeit mit Social Media verschwenden, wo ich unnötig einfach nur rumscrolle, ohne wirklich Sinn dahinter zu haben. Also ich würde sagen, so heruntergebrochen, privat verbringe ich wahrscheinlich im Durchschnitt so 2 Stunden am Tag am Handy. Aber natürlich.
Wow, das ist nicht viel.
Nee, das ist wirklich nicht viel. Auch immer, wenn ich mit Leuten bin, also mit Freunden oder so, dann sind die immer so, dass sie es crazy finden, wie wenig ich eigentlich am Handy bin, dafür, dass es mein Job ist. Aber halt, ich glaube eben, weil es mein Job ist, verbringe ich nur bewusst Zeit auf Social Media. Nur wenn ich das wirklich für meinen Job gerade brauche, also eben Content kreieren, Content suchen, Inspiration suchen. Aber so ich als Melaine, als Privatperson, konsumiere nicht ganz so viel. Ich liebe es auf Social Media, ich liebe es auch zu konsumieren, aber ich weiß, dass es eine große Gefahr mit sich bringt und dass man da einfach ja sich Grenzen setzen muss. Und ich glaube, es ist halt wichtig, ja.
Fällt dir das leicht? Also hast du wirklich irgendwie so ein, du kannst das ja am iPhone einstellen, dass es dann einfach, dass du TikTok nicht mehr aufmachen kannst oder so.
Ja.
Und hast du da wirklich klare Zeitlimits eingestellt? Oder machst du das wirklich so intuitiv?
Also Zeitlimits machen wahrscheinlich bei mir keinen Sinn, weil ich ja zum Beispiel, wenn ich auf TikTok Content mache, dann läuft die Zeit ja quasi trotzdem. Aber ich mache halt quasi, also ich bin bewusst immer entweder für den Job da oder nicht für den Job. Und wenn ich quasi nicht für den Job auf TikTok bin, dann schaue ich mir bewusst, dass ich nicht zu lange da drauf verbringe. Aber ich glaube, das ist eher bei mir schon so ein, ich glaube, dadurch, dass es schon mein Job ist, habe ich gar keinen Reiz, so viel auf TikTok oder auf Instagram privat zu konsumieren. Weil das dann wieder für mich irgendwie die ganze Zeit so ein Ding ist von, okay, ich muss Content suchen. Und ich glaube, für mich, also mir tut das eigentlich sogar echt gut, wenn ich dann einfach mal nicht auf Social Media bin, sondern ich das einfach weglegen kann und einfach andere Sachen machen kann.
Glaubst du, dass, sag ich mal, deine Generation Gen Z klassisch vielleicht irgendwie sogar vielleicht einen vernünftigeren oder einen gesünderen Umgang damit hat als wir Millennials oder gar Boomer? Weil ihr schon damit groß geworden seid und dafür ein ganz anderes Bewusstsein habt, dass ihr irgendwie, was auch real ist und was fake und dass zu viel Social Media irgendwie auch nicht gut für die Psyche ist und so weiter.
Also ich glaube, also auf dem ersten Moment hätte ich gesagt, ich glaube nicht. Ich glaube, dass eben gerade Gen Z sehr, sehr gefährdet ist, dass sie zu viel Zeit auf Social Media verbringen. Aber gerade kommt auch, habe ich das Gefühl, sehr, sehr krass, wird immer mehr gepusht, dass die Leute weniger Zeit auf Social Media verbringen. Und es wird unfassbar viel auch auf den Kanälen gepostet. Und das finde ich sehr, sehr nice. Und ich glaube deswegen, also ich glaube, langsam schifft sich das wieder so ein bisschen, dass die Leute mehr Bewusstsein dafür bekommen, wie viel Zeit sie auf Social Media verbringen. Es gibt ja auch unfassbar viele Leute, die Social Media deinstallieren und Instagram deinstallieren für eine Woche oder halt Detox machen. Ist auch bei mir im Freundeskreis ganz, ganz viel so. Und ich finde das unfassbar nice, weil ich glaube, Social Media ist einfach ein Fluch, aber auch ein Segen. Und es kann ein Segen sein, wenn man bewusst damit umgeht und nicht zu viel Zeit darauf verschwendet. Ja, genau.
Hast du einen Tipp vielleicht für alle da draußen, wie man da auch ein bisschen bei sich bleibt? Also hilft es vielleicht irgendwie bewusst, nochmal den Feed zu sortieren, auszusortieren vor allem, um, wenn man das Gefühl hat, hey, irgendwie habe ich eher ein ungutes Gefühl häufig oder wenn ich Dinge sehe im Internet, die triggern mich oder ich vergleiche mich zu viel.
Also ich würde immer sagen, aussortieren. Also allen Leuten deabonnieren, die dir nicht gut tun oder wo du merkst, damit. Ich sage auch immer, dass die Leute mir entfolgen können, wenn ich ihnen nicht gut tue. Also und das meine ich wirklich ernst, weil ich glaube, es ist so wichtig für die eigene Psyche, dass man wirklich nur Leuten folgt, die einen echt inspirieren und motivieren. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn das dagegen das Gegenteil macht, dann sollte man einfach entfernen, auch wenn es halt hart ist quasi. Aber das mache ich sogar selber. Also ich entfolge selber Leuten, selbst wenn die vielleicht, ich sag mal, meine Kollegen sind oder so, weil ich einfach weiß, dass es meiner Psyche besser tut, als wenn ich einfach weiter folge. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, auch zum Beispiel den TikTok-Algorithmus. Man kann ja auch zum Beispiel nicht interessieren drücken oder so. Und auch sowas immer wieder auszusortieren, ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen zu tun.
PayPal hat eine neue Umfrage unter Paaren durchgeführt und das Ergebnis, tja, das überrascht mich nicht. Deutsche Pärchen sprechen ungern über Geld. Wer kennt's nicht? Wenn man in einer Beziehung ist, gibt es viele aufregende Momente und Meilensteine. Vom Kennenlernen der Freundinnen, Freunden des Partners und der Familie, die erste gemeinsame Reise oder vielleicht sogar eine Hochzeit. Aber über eine Sache wird in dem Kontext ungern gesprochen. Geld. Wer bezahlt was und wer schuldet wem wie viel? Und eben das bestätigt auch die repräsentative Umfrage von PayPal. Das Ergebnis zeigt zum Beispiel, jeder oder jede vierte, 27%, fühlen sich unbeholfen, wenn sie von ihrem Partner Geld zurückfordern. PayPal hat da eine praktische Lösung parat. Mit der Geldsenden-Funktion an Familie und Freunde kann man sich schnell und einfach Geld hin und her senden, anfordern und empfangen. Besonders praktisch, PayPal versendet außerdem automatische Reminder, falls ja der oder diejenige mal vergisst, das Geld zu senden. Und damit werden dann eben diese unangenehmen Nachfragen vermieden. Sollte auch mal ein Notfall eintreten und das gemeinsame Budget vielleicht zu knapp sein, dann kann man mit der PayPal-Ratenzahlung eine gute Lösung finden. Das heißt, wenn zum Beispiel die Waschmaschine mal kaputt geht oder eine plötzlich größere Anschaffung getätigt werden muss. Damit können solche Kosten dann über 3, 6, 12 oder sogar mittlerweile 24 Monate verteilt werden, vorbehaltlich Kreditwürdigkeitsprüfung. Ergo, PayPal-Ratenzahlung bietet mehr Flexibilität bei größeren Anschaffungen. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann schaut doch einfach für weitere Infos in die Shownotes hier. Wann hast du denn, ab welchem Punkt in deiner Karriere auf Instagram und TikTok ein Bewusstsein dafür entwickelt, was deine Reichweite eigentlich wert ist? Also, dass du wirklich damit Geld verdienen kannst?
Also, ich muss sagen, bei mir kam das einfach alles sehr, sehr plötzlich und schnell. Und ich würde sagen, ich habe mir dadurch dann auch eben, weil mein Followerwachstum einfach so schnell und plötzlich kam, habe ich mir auch direkt schnell ein Team zusammengesucht, die für mich eben die ganze Kommunikation mit den Brands eben übernimmt. Aber ich glaube, das erste Mal gemerkt, dass was quasi eine Reichweite wert ist, ist halt, als die Brands das erste Mal angefangen haben, mir Mails zu schreiben und halt Kooperationsanfragen zu geben. Und dann habe ich einfach so schnell wie möglich mir Leute dazu gehört, wo ich war damals ja auch, ich war 18, also ich war sehr, sehr jung. Ich habe gerade eben erst mein Abitur abgeschlossen. Ich wusste noch gar nichts über Selbstständigkeit oder whatever. Und deswegen habe ich mir da eigentlich so schnell wie möglich ein Team zusammengestellt, das mir dann dabei geholfen hat. Genau.
Ganz ehrlich, Milane, ich bin seit 10 Jahren selbstständig, habe mittlerweile 3 Unternehmen und weiß manchmal auch immer noch nicht, wie es richtig geht. Alle kochen nur mit Wasser da draußen. Ne? Und alle machen auch immer regelmäßig Fehler. Okay, aber wie bist du dann an die Preisgestaltung rangegangen? Das heißt, du hast es eigentlich schon, bevor du den ersten Euro verdient hast, hast du auf professionelle Hilfe gesetzt. Und die haben dann auch deinen Wert bemessen, weil das ist ja wirklich eigentlich das Schwierigste, seinen eigenen, sich selber ein Preisschild auf die Stirn zu kleben, oder?
Ja, genau. Und das wusste ich auch. Also ich wusste, dass ich wahrscheinlich nicht selber in der Lage bin zu wissen, wie viel ich eigentlich wert bin. Und deswegen, und halt eben aus Schutz zu mir selber, dass ich nicht, ich sag mal, mich unter meinem Wert verkaufen lasse, weil ich eben nicht besser weiß, habe ich mir einfach direkt Leute geholt, die da Ahnung haben und die wissen, was mein Wert ist. Ich glaube, es ist auch immer einfacher, wenn andere Leute für dich verhandeln, als wenn du für dich selber verhandeln musst.
Und wie groß ist dein Team jetzt?
Also ich arbeite gerade mit einem Geschäftspartner zusammen und mit meiner All-Day-Managerin und habe noch nebenbei 2 Assistentinnen.
2 Assistentinnen? Was machen die so für dich?
Also eine macht eher alles, was so Organisation angeht, also Kalenderpflegung, alles mögliche buchen. Und meine zweite ist eher so eine, ich sag mal, Haushaltsassistentin, wenn man das so sagen kann. Aber sie kommt zum Beispiel auch ganz oft auf Reisen mit. Sie macht meine Pakete, sie sorgt dafür, dass immer Ordnung bei mir ist. Also genau, sowas in die Richtung dann nochmal.
Klingt auch nach einem Traumjob für viele vielleicht. Pakete aufmachen und mit Reisen. Kenne ich irgendwo, ja. Und welche Marken machen deiner Meinung nach einen richtig guten Job auf TikTok gerade, wo du selber irgendwie siehst, hey, das entertaint mich, das ist irgendwie Werbung, die ich gerne konsumiere und mit den Marken arbeite ich gerne?
Also ganz spontan würde ich auf jeden Fall sagen, dass Boss gerade einen unfassbar guten Job macht. Ich habe vor kurzem erst, ich glaube gestern erst gesehen, dass sie bei der Boss-Show haben sie das Tube Girl eben eingeladen und haben direkt einen TikTok mit ihr gepostet und das geht gerade extrem viral. Also die machen einfach einen guten Job, weil sie verstehen die Trends ganz, ganz schnell. Sie nutzen es ganz, ganz schnell und halt natürlich auch für ihre Reichweite und für ihren Content. Und das ist einfach unfassbar schlau. Also ich glaube, Boss macht da gerade wirklich einen richtig, richtig guten Job.
Glaubst du, ein Erfolgsrezept für Marken heutzutage wäre Schnelligkeit?
Ich glaube absolut. Eben weil Social Media auch einfach so schnelllebig ist. Also ich glaube, deswegen ist auch für Brands unfassbar wichtig, dass sie sofort sehen, was ist gerade trendy und wo müssen wir mit draufspringen quasi.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner eigenen Fashion Brand an der Stelle.
Dankeschön.
Hab heute den hellen Anzug gesehen und dachte direkt so, das würde ich aber auch sofort anziehen.
Oh, danke dir.
Wäre das auch die Branche, in der du dich sehen würdest, wenn ja du vielleicht niemals Content Creatorin geworden wärst, nicht so erfolgreich geworden wärst? Oder würdest du vielleicht was ganz anderes machen?
Nein, ich wollte schon immer in diese Branche reingehen. Also als Kind selbst habe ich immer gesagt, ich will irgendwann Model werden. Und Fashion war für mich immer ein unfassbar großes Ding. Also ich habe es, glaube ich, wirklich sehr, sehr geliebt, mit meiner Mutter shoppen zu gehen, mit meiner Mutter die Kleider anzuziehen, Dinge zu kombinieren. Also es lag bei mir irgendwie schon immer so ein bisschen drin. Ich glaube, ich hätte mich nie bewusst dazu entschieden, weil einfach in einer Kleinstadt wird sowas wie Mode, Fashion, Modelbranche, das ist halt alles irgendwie ein bisschen immer so ein Traum, der so nie in Erfüllung gehen kann. Ich glaube, deswegen hat mir das Social Media schon sehr geholfen, eben in diesen Traum reinzugehen. Aber ich würde auf jeden Fall immer in Richtung Fashion bleiben. Und auch selbst jetzt würde ich immer in Richtung Fashion gehen und eben meine Brand ist jetzt quasi so ein bisschen der Start, würde ich sagen. Und da würde ich mich immer weiterentwickeln und meine Brand immer noch mehr als Fokus setzen in Zukunft.
Cool. So, und jetzt machen wir mal einen harten Break, denn wir haben die ganze Zeit sehr viel über Fashion und Trends und Social Media Marketing gequatscht. Aber das, was natürlich um deine Person herum mindestens genauso spannend ist, ist das Thema Glaube. Denn das ist eine Sache, die sieht man nicht mehr so häufig auf Social Media oder die hat man auch noch nie so häufig dort gesehen, würde ich behaupten. Und da musst du jetzt uns mal ein bisschen ins Thema abholen. Du bist nach eigenen Aussagen in einer christlichen Familie aufgewachsen, die dir ja den Weg zum Glauben, zu Gott sozusagen geebnet hat. Wie können wir uns denn deine Kindheit vorstellen? Und ist deine ganze Familie so gläubig?
Ja, also meine ganze Familie ist gläubig. Und genau, meine Eltern haben mir einfach den christlichen Glauben als Kind schon ein bisschen in mich reingelegt, sage ich mal. Oder sie haben mir einfach nur den Weg gezeigt, so wie sie es leben. Das heißt, wir sind sonntags in die Kirche gegangen. Wir haben mittags zusammen fürs Essen gebetet. Also so diese ganzen, ich sag mal, Basics. Genau, so sah dann quasi meine Kindheit, ich sag jetzt mal in Bezug auf den Glauben aus. Also meine Eltern haben uns einfach nur ein bisschen den Weg gezeigt, quasi wie sie das leben. Und mit 16 hatte ich dann kurz selber meine Phase, wo ich eben selber für mich schauen musste, ob das wirklich Sinn macht für mich und ob ich so diesen Weg, den meine Eltern mir gehen oder vorgelegt haben, den wirklich glauben will. Aber relativ schnell dann wieder mit 17 oder so habe ich mich dann persönlich nochmal selber für mich dazu entschieden, mit meinem, ich sag mal, erwachsenen Ich diese Entscheidung nochmal für mich zu treffen, ja.
Das ist so spannend. Hast du das an irgendeinem speziellen Erlebnis festgemacht?
Nee, ich glaube, das war, weil ich einfach angefangen habe, ich habe halt Gott angefangen, wirklich für mich zu suchen, also selber für mich persönlich, nicht wegen dem, was meine Eltern mir erzählt haben, und habe dann eben viel Bibel gelesen, mich viel auch mit anderen Dingen beschäftigt, also mit der Wissenschaft natürlich auch, und habe für mich einfach so, ich würde sagen, so Schritt für Schritt realisiert, dass einfach für mich persönlich der Glaube, das ist, was mich am meisten erfüllt und was für mich auch irgendwie am meisten Sinn macht. Und genau, habe dann für mich so die Entscheidung nochmal getroffen.
Mhm. Ist ja auch ein interessantes Alter, ja?
Mhm.
So zwischen 16 und 17. Ich kann mich noch an meine Zeit damals erinnern, in der ich auch viele in Frage gestellt habe, beziehungsweise in der vielleicht auch ganz andere Sachen dann irgendwie präsent sind im Leben. Und durchaus interessant, dass du den anderen Weg wieder eingeschlagen hast, gedanklich sozusagen. Wie sieht denn euer Familienalltag dahingehend aus? Also betet ihr gemeinsam? Geht ihr noch gemeinsam in die Kirche? Wie kann man sich so diese Elemente in eurem Leben vorstellen?
Also ich glaube, heutzutage ist es halt natürlich, wir sind alle erwachsen. Das heißt, jeder kann seinen eigenen Weg gehen, jeder kann selber entscheiden, was er macht. Also es ist halt so, wir beten jetzt eigentlich nicht mehr wirklich zusammen. Klar, so vielleicht so, wenn wir irgendwie so ein Familienessen haben oder so. Ich meine, meine zwei älteren Brüder sind auch schon verheiratet. Also es ist mittlerweile so, jeder geht so ein bisschen seinen eigenen Weg. Aber wir haben, also ich gehe zum Beispiel immer noch in meine, ich nenne sie immer die Home Church, da wo ich quasi immer auch als Kind hingegangen bin. Aber ich gehe jetzt auch nicht immer dahin, sondern halt, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Zeit habe. Genau, es ist eher jetzt so ein Ding von der Glaube, es ist wirklich so eine Lebenseinstellung und Lebensentscheidung, die man getroffen hat. Aber es ist jetzt nicht so ein Familiending, dass wir uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag zusammen beten oder
nicht so. Nicht so ein Sektending.
Ja, genau, ja. Sondern es ist voll so frei und einfach, ja, so wie jeder will und so wie jeder einfach das für sich in seinem Leben entschieden hat. Ja.
Jetzt musst du uns aber nochmal ganz kurz erklären, was eine Home Church ist.
Also eine Home Church ist so da, wo ich einfach, wo meine Eltern mich eben schon als Kind, also wo meine Eltern immer hingegangen sind und wir Kinder sind quasi mitgekommen. Die ist hier in meiner kleinen Stadt und deswegen nenne ich sie Home Church, weil sie quasi so mein Zuhause, meine Zuhausekirche ist, was sie machen. Also da, wo ich so das quasi alle schon kenne und jeden dort kenne und da ist mein Freundeskreis und so weiter. Aber dadurch, dass ich eben schon voll, ich sag mal, aus dieser Kleinstadt herausgewachsen bin, also ich einfach schon extrem die Welt und das Leben jetzt gesehen habe, ist es jetzt auch nicht die Church, wo ich so jeden Sonntag hingehe oder so, sondern es ist eher so ein, wie immer wieder so ein Nachhausekommen.
Vielleicht auch dann, wenn du es brauchst?
Ja, genau, ja.
Interessant. Und ich muss noch mal fragen, also ist das in deiner, du bist ja jetzt noch in der Kleinstadt, ja, das habe ich ganz am Anfang gefragt.
Ja.
Ist das in deinem Freundeskreis eine Sache? Sind alle gläubig? Bist du die Einzige? Wie empfindest du vielleicht auch das Feedback aus dem Internet? Also wie ist so die Gewichtung in deiner Zielgruppe? Wie empfindest du das?
Also im Internet wird das richtig gut aufgenommen, was mich auch am Anfang voll begeistert hat. Aber die Leute sind meistens sehr, sehr, einfach sehr interessiert an meinem Glauben. Ich glaube, weil es halt so untypisch ist, dass ich sag mal, ein normales, cooles Mädchen auf einmal irgendwie christlich ist, weil man, ich glaube, die zwei Sachen meistens nicht so ganz verbinden kann, finden die Leute das eigentlich mega interessant, wie ich meinen Glauben lebe und was der Glaube für mich bedeutet. Und dass es eben für mich keine so, ich sag mal, Religion oder so Regeln, Gesetze sind, sondern eher wirklich eine Beziehung und eine Freiheit, die man hat. Glaube ich, finden das die Leute sehr, sehr interessant. Und ich gehe ja auch sehr, sehr, ich sag mal, transparent mit meinem Glauben um. Also ich bin auch voll offen für andere Meinungen und bin nicht so, also ich glaube eher die Art und Weise, wie ich damit umgehe, macht es für die Leute einfach, das auch so zu akzeptieren, sag ich mal. Mhm. Genau, weil ich es niemanden unter die Nase reibe oder so, sondern genau, ich einfach offen darüber rede, was meine Erfahrungen sind.
Ja. Du musst mir sagen, wenn es zu persönlich wird, aber es interessiert mich wirklich, weil ich bin zum Beispiel gar nicht gläubig, aber mein Freund ist, also hat Tendenzen, ja. Mhm. Ja. Und wie gehst du damit um, wenn dein Partner oder eine engere Bezugsperson nicht gläubig wären? Wäre das ein Problem für dich?
Das ist eine interessante Frage. Also zum Beispiel bei mir ist es so, wenn meine besten Freunde oder so nicht gläubig sind, dann ist es für mich überhaupt gar kein Problem. Also ich würde es nicht mal in Frage stellen. So. Ich habe auch beste Freunde, mit denen, also wirklich beste Freunde, die mit Gott nichts zu tun haben und das ist auch für mich voll fein. Ich glaube, es, ja, für mich würde das auch gar nicht in, also im Raum stehen. Aber bei einem Partner wäre ich, glaube ich, schon auch mal ein bisschen anderer Meinung, weil ich glaube einfach, bei einem Partner ist es ja auch ein Lebenspartner, sage ich mal, mit dem du das Leben verbringen willst. Und für mich, da eben mein Glaube für mich seit meiner Kindheit einfach so einen großen Stellenwert hat, glaube ich, wäre das für mich schon wichtig, dass mein Partner das zumindest verstehen kann. Und auch natürlich im besten Falle vielleicht auch das Gleiche glaubt. Ich glaube, das wäre für mich schon ein wichtiges Ding für einen Lebenspartner. Weil ich glaube, es ist wichtig. Es ist so wie, wenn jemand eine unfassbar riesen Leidenschaft hat für, keine Ahnung, Wandern oder so. Und dein Partner ist der größte Feind von Wandern. Ich glaube, dann selbst da kann man halt in verschiedene Wege sich quasi ziehen. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass man am selben Strang zieht und denselben Weg irgendwie geht. Und ich glaube, dadurch, dass der Glaube für mich so eine wichtige Sache ist, würde ich das auf jeden Fall wichtig finden, dass mein Partner das auch, glaube ich, so in seinem Leben leben kann.
Ja.
Ja.
Und was ziehst du für dich aus dem Glauben? Jetzt hast du ja schon gesagt, so super christlich-konservative Regeln sind das nicht. Mhm. Aber du hast ja auch irgendwie das Wort Freiheit gerade schon benutzt im Kontext. Was gibt dir das? Ja, also gibt dir das irgendwie Zuversicht, Selbstbewusstsein? Mhm. Irgendwie, was ziehst du da für dich raus?
Also ich glaube, unfassbar viel. Ich glaube zum einen Identität. Extrems, vor allem in dem Social-Media-Bereich, weil auch einfach in der Bibel unfassbar viel über Identität gesprochen wird und wie Gott uns eine Identität gibt, die unabhängig ist von, wie gut du aussiehst oder wie nice deine Haare jetzt gerade sitzen oder so. Ich glaube, ich würde sagen, es gibt mir unfassbar viel Standhaftigkeit, unfassbar viel Stärke, Hoffnung, Liebe und auch tatsächlich in gewissen Weisen viel Werte. Also ich glaube, das ist auch eigentlich das, was ich so schön am Glaube finde, dass ich seit meiner Kindheit so viele Werte in mich hineingelegt bekomme, die, wo heute Menschen mich manchmal anschauen und sagen, wie kannst du so ein Mensch sein? aber ich glaube, das sind einfach die Werte, die meine Eltern halt oder die der Glaube eben in mich hineingelegt hat sozusagen. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die mir am meisten was geben. Ja.
Das ist total interessant, weil das mit dem Wertesystem, das sagt mein Freund auch immer. Mhm. Er sagt tatsächlich auch, dieses Wertesystem ist eigentlich so zeitlos und dagegen kann ich nichts sagen. Auch als Atheistin kann ich dagegen nichts sagen. Und ich sehe da durchaus, wie gesagt, ich kann der Sache auch sehr viel Raum geben, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich finde, das ist was total Wichtiges heutzutage. Aber apropos Raum geben, tut das Internet das denn wirklich immer? Ja, also wenn du über Glaube sprichst oder wenn man das so subtil in deinen Stories manchmal sieht, gibt's auch Leute, die sagen, Milene, du hast ja wohl ein Rad ab. Was stimmt mit dir nicht?
Also tatsächlich, nicht. Ich würde sagen, wenn es so wäre, aber es ist tatsächlich nicht so. Klar, es gibt bestimmt mal so eine Person oder so, die mal was gesagt hat, aber ich kann mich jetzt wirklich nicht dran erinnern, dass jemand mal zu mir gesagt hat, so, wie kann die an Gott glauben, was ist denn los bei ihr? Sondern ich muss tatsächlich sagen, dass eher, wenn ich sag mal, Gegenstoß bekomme, dann ist es tatsächlich eher von Christen. Jetzt auch nicht so oft, aber eher schon, weil die vielleicht eher so sind, so, okay, wie kannst du ein Model sein, aber auch irgendwie gläubig auf Social Media und so, aber das ist dann wahrscheinlich eher so das, was ich bekomme. Ich glaube eben, weil ich so, ich sag mal, leicht damit umgehe und nicht so irgendwie harte Meinungen habe oder so oder irgendwie Leute damit angreife oder verletze oder was auch immer, sondern ich einfach sehr empathisch damit umgehe und sensibel mit dem Thema. Ich glaube, deswegen haben die Leute oder fühlen sich die Leute bei dem Thema dann eher angenommen und nicht so abgestoßen oder so.
Und also, was kritisieren dann so Altchristen? Sagen die Milene ist zu nackt im Internet oder die die singt zu viel oder was?
ich glaube meistens wahrscheinlich eher das Thema Freizügigkeit oder halt Klamotten. Aber das ist für mich, also ich habe das für mich schon lange in meinem Herzen abgeschlossen und deswegen gehe ich darauf sowas dann auch gar nicht ein, weil ich kenne meine Meinung und so, das sind halt immer, Meinungsansichten. So, jeder hat halt seine eigene Meinung. Und finde ich auch okay. Aber auf sowas gehe ich dann einfach nicht ein.
Naja, also im besten Fall hat der Glaube auch nichts mit dem Klamottenstil zu tun.
Genau, das ist nämlich
so. Also sag ich jetzt aus dieser Theistenperspektive, aber lass die Leute doch beides machen. Aber ich glaube, das ist Schubladendenken an der Stelle. Und das ist ja nicht nur beim Thema Glaube auf Social Media so, sondern ganz, ganz häufig. Und ich glaube, niemand von uns kann sich davon freisprechen. Aber der Kontrast ist natürlich sehr groß und das ist auch ein ganz neues Bild von einer gläubigen Frau, die du auf TikTok vermittelst. Eine andere Sache, die ich in Vorbereitung auf dieses Interview mit dir gemacht habe, ist, ich habe mir eine 40-minütige Predigt von dir auf YouTube angeguckt.
Oh, okay.
Und interesting. Auch das ist, du hast es sehr, sehr anders gemacht, glaube ich, als das ein Priester tun würde. Und ich war total beeindruckt, muss ich sagen. Oh, denn auch als Nichtgläubige war das interessant anzuschauen.
Wisst ihr, unser Gott macht keine Verhandlungen mit uns Menschen. Gott ist kein Gott der Verträge. Und wir können nicht zu Gott kommen und sagen, Gott, wenn du das tust, dann werde ich das tun. Gott, wenn du meinen Sohn heilst, dann komme ich öfter in die Kirche. Gott, wenn du das tust, dann mache ich das. Und genauso wenig wird Gott zu uns kommen und sagen, hey, erst wenn du jeden Tag mehr Bibel liest, erst dann werde ich Veränderungen in deinem Leben schaffen. Gott ist kein Gott, der zu uns kommt und sagt, erst du, dann ich. Gott braucht kein erst du, dann ich. Sondern Gott will einfach nur ein Ja von dir.
Ein anderer Aspekt daran, fällt es dir leicht, vor so vielen Menschen zu sprechen? Du hast dich dahingestellt, du hattest keine Notizen, ja, das habe ich genau gesehen. Du hast einfach frei vom Fleck weg performt und das für 40 Minuten geradeaus reden. Das fand ich schon sehr respektabel. Wie hast du dir das beigebracht?
Also ich muss sagen, Ich habe schon mit 12 angefangen zu predigen. Aber das war damals so bei uns, also es gibt quasi nochmal einen Gottesdienst nur für junge Leute, das ist dann sehr, sehr cool, modern. Und da bin ich damals immer hingegangen und da gibt es so eine 5-Minuten-Predigt, mit der man quasi anfangen kann. Und das heißt, ich habe schon in jungen Jahren mit 12 schon gelernt, wie es ist, vor Leuten zu reden, mir eben die Notizen zu machen und so weiter. Und dann hat man quasi mich darin, also die Leiter, die Jugendleiter und so weiter, die haben mich dann darin quasi supportet und mich unterstützt und mir geholfen und mich immer weiter quasi da so mir, ja, wie sagt man, mich quasi geteacht, wie sowas geht oder wie ich mich verbessern kann. Und auch zum Beispiel in der Schule Präsentationen zu machen, fiel mir unfassbar leicht an. Also es war für mich so, also in Präsentationen habe ich, glaube ich, auch immer eine 1 bekommen, so schlechteste war eine 2 oder so, weil ich irgendwie einfach gut reden konnte. Also selbst wenn ich keine Ahnung vom Thema hatte, habe ich irgendwie geschafft, die Präsentation gut zu machen. Und ich glaube, deswegen...
genauso.
Also irgendwie so reden vor Leuten, das fiel mir irgendwie immer ein bisschen einfach. Und genau deswegen habe ich da immer weiter gemacht und es einfach weiter gepracticed und genau, konnte das dann irgendwann auch so vor 1000 Leuten machen oder so. Ja.
Ja. Und wo kommen die Gedanken her, die du dann mit den Leuten teilst? Also kann ich mir das wirklich so vorstellen, dass du abends, bevor du ins Bett gehst, die Bibel nochmal vom Nachttisch nimmst, sie aufschlägst und 3 Psalmen liest? Oder wie sieht das aus?
Also ich würde sagen, dass die Gedanken einfach auch kommen vom Leben sozusagen, also von meinen eigenen Erfahrungen, aber tatsächlich auch, also wenn ich eine Predigt vorbereite, setze ich mich natürlich hin, ich bete und ich frage quasi Gott, was er überhaupt zu mir sprechen will oder zu den Leuten sprechen will und dann kommen halt die Gedanken. Und die schreibe ich mir einfach auf und versuche eine Struktur zu bilden und so weiter und so fort, ja.
Interessant, aber du liest schon in der Bibel?
Ja.
Spannend. Ich finde das ultra interessant. Also das ist, ich kenne auch niemanden in meinem Freundeskreis, der, deswegen ist es wirklich, das ist, finde ich cool. Tatsächlich irgendwie. Abschließende Frage so, und die kommt jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Überleitung richtig machen soll. Sie ist einfach so groß, die muss man jetzt einfach wie so ein Mic droppen.
Oh,
und zwar,
okay.
Wenn wir schon beim Thema Glauben sind, Milane, was ist für dich der Sinn des Lebens? Hast du den 21 schon gefunden?
Wow. Also, Sinn des Lebens finde ich allgemein eine krasse Frage.
Well.
Also, obviously. Und so wie du sagst, ich bin auch erst 21. Ich glaube, ich könnte nur, ich sag mal, eine grobe Basic-Antwort geben. Für mich gerade mein Sinn des Lebens ist es, Menschen so gut zu lieben, wie es geht und Gott zu lieben und mich zu lieben und ja, einfach versuchen, für meine Mitmenschen ein gutes Leben zu machen und für mich ein gutes Leben zu machen, einfach das Leben zu genießen.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Fazit an der Stelle. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Extrem interessanter, anderer Lebensstil und Blickwinkel auf die Dinge und Social Media. Dementsprechend vielen Dank, Milane. Ich hoffe, wir sehen uns auch ganz bald mal in Person.
Ja, ich hoffe auch.